mit Katrin Krämer.
Herzlich willkommen zu unserer August-Sendung, die so ein bisschen Hitti-Bitzli-Betzli werden wird.
Dresli-Belsli, Nebogen-Laila, Fluschkata-Balubasch, Zacki-Zopp.
Zacki-Zopp, Hitti-Betzli-Betzli, Pruschkata-Balubasch, Fraschkitti-Bim.
Zitti.
Kittilabi.
Bilabi.
Bilabi.
Zicku-Di-Zacku-Bam.
Fisch, Kitt, Bisch.
So hat alles mal angefangen mit uns, mit dem Dada-Gedicht Seepferdchen und Flugfische von Hugo Ball. So haben wir die allererste Sendung von Mare Radio mal begonnen. Das war vor über 16 Jahren im Februar 2004. Und heute feiern wir Ausgabe Nr. 200. Und ich kann Ihnen sagen, wir staunen manchmal wirklich selber, was in den bisherigen 199 Mare Radio Malen so alles passiert ist, worüber wir berichtet und gesprochen haben und wo wir überall waren. Zum Beispiel auch an einem ganz unwirklichen Ort.
Wer zum ersten Mal am Ufer des grünen Meeres steht, wird fasziniert sein. Das Wasser ist wirklich grün. Ampelmännchen grün.
Ja, und diesen Reisetipp, den werden Sie später hier auch nochmal hören können. In unbekanntes Terrain wagt sich unsere Mare Radio Crew ja immer mal wieder. Und das Risiko haben wir auch selten gescheut. Und nur so kam dann ein Selbstversuch im Windkanal zustande zum Beispiel. Und wir waren unterwegs mit einer Hygienekontrolleurin an Bord eines Schiffes. Wie das ausgegangen ist, auch das erfahren Sie in unserer 200. Mare Radio Sendung. Wir resümieren mit dem Chef des Mare Magazins, Nikolaus Gelbke, aber auch, wie sich der Blick und die Berichterstattung in Meeresdingen im Lauf der Jahre verändert hat. Und Captain Cook, der hat eine garantiert frische Geburtstagsüberraschung für uns vorbereitet. 199 Mal waren wir schon auf großer Fahrt. Oder auch mal zum Tauchen lernen im Bremer Unisee.
Es funktioniert.
Es ist ein bisschen ungewöhnlich.
Ja, das ist die schwierigste Übung.
Die Nase
Übung.
Frei zu haben und ja. Nur durch den Mund zu atmen, das ist sonderbar.
Das war unser Kollege Stefan Pulz, als er mal, wir schrieben, das Jahr 2007, für unsere Sendung Tauchen unter fachkundiger Anleitung eben das lernen sollte und sich gar nicht blöd anstellte. Heute legen wir also zum 200. Mal ab und das war doch Grund genug, für Sie einige Mare-Radio-Perlen nochmal zu polieren. Und wir hören einige der schönsten Berichte. Dazu gehören auf jeden Fall auch ein Besuch in Entenhausen. Und in Harrys Hafenbar. Ja, was hat man nicht alles gemacht, als man jünger war? Also 199 Mare-Radiosendungen jünger. 2006, da bin ich zum Beispiel mal mit dem Mikrofon nach Bremerhaven gefahren. Also das war natürlich jetzt noch kein besonders großes Wagnis, aber ich hatte eben nicht mit dem Vorschlag von Kapitän Klaus Ricke gerechnet, der das Gespräch mit mir nicht wie eigentlich geplant in der Kapitänsmesse des Windjammers Alexander von Humboldt führen wollte. Und stattdessen schlug er vor, dafür doch einfach mal mit ihm hoch in die Wanden zu klettern. Nur so könne ich dann eine richtige Vorstellung davon bekommen, wie es ist, den Wind, um den es sich im Interview dann drehen sollte, auf so einem Großsegler auch mal richtig zu spüren. Ja, hatte ich schon erwähnt, dass ich darauf überhaupt nicht vorbereitet war.
Jetzt müssen Sie hier natürlich drauf klettern. Fuß da drauf. Ja, gut festhalten hier.
So, ich habe die erste Stufe praktisch schon geschafft.
Gemeinsam. Gemessenen Schrittes nach oben.
Gemessenen Schrittes. Und Sie halten mir das Mikrofon.
Ich halte
okay.
Das Mikrofon.
Na prima. Was eigentlich ist das mit diesem Sicherheitsgurt?
Der wird gleich eingepickt, wenn wir oben sind.
Ach, erst wenn wir oben sind?
Ja, sonst kämen wir nicht weiter.
Also freihändig jetzt hier die Akrobatennummer auf der Alexander von Humboldt. Kapitän Klaus Ricke und Katrin Krämer sind hier in den Wanten.
Schön vorsichtig.
Haben Sie das Mikrofon noch fest in der Hand?
Ich habe das fest in der Hand. Ich lasse es nicht fallen, ja. Es wird eng, ja. So weiter.
Jetzt brauche ich Ihre Hilfe.
Ja.
Rechten Fuß.
Jetzt diesen Haken hier einklinken. Das ist ein Sicherheitsdraht.
Hey, ich bin oben. Wie hoch sind wir hier, Herr Ricke?
Wir sind jetzt etwa 12 Meter über Deck, 13, 14 Meter über Deck. Haben hinter uns den Besanmast und vor uns den Vormast und das ganze Schiff unter uns und eine herrliche Aussicht.
Das ist ziemlich eng hier oben. Sie fühlen sich hier pudelwohl, Sie kennen das, ne?
Ich würde sagen, dieses ist der schönste Arbeitsplatz der Welt. Man hat einen tollen Überblick über die Umgebung und auch über das Schiff. Und noch schöner ist es, wenn die Segel stehen und man das Tuch über und unter sich hat. Das ist fantastisch.
Jetzt stelle ich mir mal gerade vor, wir haben so Windstärke 5, 6. Finden Sie das dann auch noch gemütlich hier oben?
Ja, dann fängt es an, gemütlich zu werden. Denn bei 5 bis 6 fängt das Schiff an, sich erst richtig an zu segeln. Dieses Schiff hat alle Windstärken erlebt und sicher überstanden. Ich denke, so ab 9 Windstärken, 8 vielleicht schon, wenn man anfangen muss, Segel wegzunehmen, wenn der Winddruck zu groß wird, dann wird es nicht gefährlich, sondern dann fängt das Schiff an zu laufen. Dann hat es mit der See zu kämpfen. Und dann muss man schon den Respekt vor den Naturgewalten so ein bisschen behalten,
sagte der Herr über die Alexander von Humboldt, Kapitän Klaus Ricke. Ja, was sagt er auch noch gleich? So bei Windstärke 9 fängt das Schiff an zu laufen und man müsste den Respekt vor den Naturgewalten behalten. Aber wie windig ist Windstärke 9 eigentlich, Windstärke 4 oder 8? Diese Frage hat unsere Kollegin Stefanie Pesch mal beschäftigt. Also hat sie einen Windkanal aufgesucht, wo sie einen entsprechenden Selbstversuch gemacht hat. Eine nicht nur nervenzerrende Erfahrung.
Das ist schon ein veritabler Sturm. Einer, der Dachziegel von den Häusern reißt und der Gegenstände umwirft. Zum Glück sind hier keine Gegenstände, die auf mich drauffallen könnten. Wir sind jetzt gleich bei 80 Stundenkilometern. Ich habe ja hier Sicherheitsgurte um und die sind langsam auch nötig, damit sie mich festhalten, damit ich vom Wind nicht weggedrückt werde. Und das ist erst der Anfang, wenn man sich klar macht, dass es nach dieser Windstärke noch 3 weitere Windstärken gibt, vom stürmischen Wind zum Sturm, zum orkanartigen Sturm und zum Orkan, dann kann man sich kaum klar machen, was das eigentlich heißt, das, was ich jetzt hier gerade mitmache, noch zu steigern. Das ist dann wirklich ein Sturm mit verheerenden Auswirkungen. Wir sind jetzt bei 83 Stundenkilometer, 84 Stundenkilometer. Jetzt bin ich wirklich auch an der Grenze, an meiner eigenen persönlichen Grenze angelangt. Ich merke, dass es sehr schwer fällt zu sprechen, weil der Wind mich am Reden hindert, an meiner Unterlippe reißt, eigentlich an allem zerrt. Meine Hose nach hinten zerrt, meinen ganzen Körper nach hinten zerrt. Ich hänge in den Seilen, mit denen die Kollegen mich gesichert haben. Wir sind bei 85 Stundenkilometer und ich glaube, viel mehr halte ich hier auch nicht aus. Sonst wird meine eigene Versicherung möglicherweise auch nicht mehr für meinen Sturmschaden haften.
In der Mare Medienfamilie ist unser Mare Radio auf Bremen 2 das Küken bzw. der kleinste Fisch. Denn nach der Gründung von unserem Mutterschiff, der Zeitschrift Mare im Jahr 1997, da kam erstmal der Fernsehableger Mare TV im NDR, dann der Mare Buchverlag und unsere Kiellegung, die war erst 2004 oder besser gesagt auch schon 2004. 16 Jahre ist das her. Wir feiern heute aber nicht das 16-jährige Bestehen von Mare Radio, sondern die 200. Sendung. Und da haben wir natürlich auch den Patriarchen, den Gründer des Janssen, Nikolaus Gelbke, eingeladen. Hallo nach Hamburg.
Hallo.
Ihr seid ja eine sehr kulinarische Zeitschrift, die das Meer in seiner ganzen Pracht in der Naturgewalt feiert, aber natürlich auch immer schon dahin schaut, wo es ans Eingemachte geht. Habt ihr den Eindruck, dass vor 23 Jahren die Aufmerksamkeit eine andere war, was die Bedeutung der Meere anging?
Absolut, ganz unbedingt. Also vor 23, 25 Jahren, da war das Meer wirklich noch ein Ort, wo man hinfuhr, um am Strand zu sein. Oder man hat den Hafen als maritime Folklore wahrgenommen. Aber natürlich war auch schon Umweltschutz ein Thema, aber nicht unbedingt beim Meer, außer höchstens Walfang oder sowas. Aber nicht im Detail. Das ist so die Ökologie des Meeres. Das heißt, die Gesamtheit, um die man sich kümmern sollte, die ist gewachsen. Und auch das sonst haben wir das Gefühl, ist das Meer in den Vordergrund gerückt. Natürlich auch politisch mit den ganzen schrecklichen Fluchten. Und unsere Berichterstattung hat sich natürlich dem auch angepasst. Also die Themen werden fast noch ernster, weil die Bedeutung des Meeres tatsächlich nicht nur in Bewusstsein gestiegen ist, sondern auch tatsächlich.
Wie spiegelt sich das denn vielleicht in eurer Berichterstattung wieder?
Dass wir so einen Titel wie Faszination Muschel, den wir vor 22 Jahren gemacht haben, nie machen würden jetzt. Weil das wäre vielleicht zu grundsätzlich biologisch. Ich glaube, wir würden jetzt viel mehr darauf achten, dass so ein Titel auch eine Relevanz hat, wobei wir nonstop und ewig und ohne Pause darüber debattieren, was Relevanz ist, und uns nie einigen können. Aber das ist, ich glaube, darum geht es, dass man den gesellschaftlichen und ökologischen Wandel auch mit reinbezieht in die Titel, in die Herangehensweise, dass man tatsächlich ein bisschen politischer denkt. Das ist, glaube ich, hat sich stark verändert.
Ihr seid ja eben vor allem Zeitschriftenmacher, die beeindruckende Fotostrecken, spannende Texte liefern, für die ihr auch viel Recherchearbeit auf der ganzen Welt leistet. Und Bild und Ton transportieren dann ja auch nochmal was ganz anderes. Hat für euch denn das Meer im Radio auch immer gut funktioniert?
Ja, aber das ist tatsächlich, jetzt ohne schmeicheln zu wollen, tatsächlich das, was mich am meisten fasziniert bei euch, das ist ohne Bilderschaft. Das ist so faszinierend. Ich habe für die Kollegen von Mare TV nicht so wahnsinnig viel Bewunderung übrig, weil ich mir denke, Fernsehen, das läuft von alleine. Ne? Da hat man sinnliche Bilder und noch ein bisschen Ton und das versteht der Mensch und das spricht alles in des Menschen an. Darum ist Fernsehen so erfolgreich. Aber im Radio das ohne Bilder zu schaffen, das finde ich bei euch immer wieder wahnsinnig spannend und gut gelungen. Schon bei der allerersten Sendung war ich da hingerissen. Und ich habe dann immer die Bilder assoziativ im Kopf. Und das ist eigentlich die Kunst, die beherrscht wird, dass man Bilder im Kopf evoziert, die dann sozusagen bei geschlossenen Augen läuft der Film ab. Und da liebe ich Radio und da liebe ich gerade Mare Radio, weil sowas eben einfach ganz selten noch gibt. Solche Sendungen, die so konzipiert sind und sich auf sowas auch einlassen. Das finde ich eigentlich das Ungewöhnliche. Und das ist das, was ich auch, was so familientypisch ist, ist eure Sinnlichkeit dabei.
Da könnten wir dir jetzt stundenlang zuhören. Im Frühjahr sollte es eigentlich losgehen mit eurem neuen Projekt, dem nachhaltigen Reisen auf dem Expeditionsschiff Cape Race. Das habt ihr 2 Jahre lang umgebaut und ihr wolltet in die Arktis. Dann kam Corona, alles wurde sprichwörtlich auf Eis gelegt. Nun soll es aber doch losgehen Mitte August. Ihr seid mitten in den Planungen und ihr denkt also auch weiter als bis zum Ausblick auf das nächste Heft mit all eurem Mare-Tun. Das Projekt Mare ist also wirklich sehr umtriebig. Gibt es denn noch weitere Pläne, einen Traum, was Mare in 10 Jahren vielleicht noch alles ausmachen könnte?
Also ich habe meiner Frau versprochen, nicht nochmals Neues anzustoßen. Du hast ja gerade erwähnt, das Schiff muss jetzt zuerst mal fahren. Wir fahren jetzt am 12. August ja los. Das ist so wahnsinnig viel Arbeit und auch gerade diese ganze Nachhaltigkeit bei diesem Reisen auch zu vollziehen. Das ist tatsächlich nicht ohne, trotz aller Erfahrung, die man in dem Bereich hat. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich darauf konzentrieren, die Qualität hochzuhalten. Mir fehlt in so vielen, ob das die Covid-19-Debatte ist oder ob das in der Politik an sich ist, in vielen Gesellschaftsdebatten, auf Instagram, wo auch immer, mir fehlt eigentlich andauernd irgendwie eine Art von Qualität und Relevanz. Und das ist etwas, was nicht automatisch kommt und man muss sich selber immer wieder hinterfragen und weil man selber zum Seichtum neigt und zum Nicht-Bemerken, was komplex ist. Und ich glaube, das ist unsere Hauptaufgabe, dass wir der Komplexität in der Gesellschaft und auf dieser Welt gerecht werden, dass das wichtiger ist, als jetzt noch mal was Neues zu erfinden.
Also das wäre etwas, was sich durchaus vielleicht auch in Zukunft ja widerspiegeln wird in eurem Herangehen an Themen im Heft. Führt mich aber auch noch auf eine letzte persönliche Frage. Wenn du am Meer spazieren gehst, ob jetzt in der Kieler Bucht oder in der Bretagne oder sonst wo auf der Welt, kannst du das eigentlich noch ohne den besorgten Blick des Meeresbiologen, der du bist, und ohne die Impulse des Zeitschriftenmachers, kannst du dich einfach nur entspannt dem Blick auf die Wellen hingeben, wie wir Normalsterblichen das tun?
Ja, das ist toll, ne? Das funktioniert super. Ich komme gerade von der Bretagne und wir waren jetzt 5 Wochen am Meer und das war einfach nur totale, also wir haben da gearbeitet, aber trotzdem, es beruhigt jeden Abend da hinzugehen und zu spazieren und ich höre auch da nachts die Wellen und es gibt da auch nichts Beruhigenderes. Es ist eben ganz, funktioniert einfach. Das Meer entspannt, wie auch immer. Ich bin jetzt kein Esoteriker, aber aus irgendeinem Grunde funktioniert das wunderbar, dass der Blick, die Gerüche, die ganzen Sinnlichkeiten, das Hören tatsächlich tiefen entspannt. Und das muss man sich auch bewahren. Und das funktioniert gut, doch.
Das ist gut. Und das eine zu tun, nämlich das Genießen, heißt ja nicht, das andere zu lassen, nämlich sehr kritisch und aufmerksam darüber zu berichten. Ja, und wir haben noch gar nicht über Geschenke gesprochen. Nico, was kriegen wir denn eigentlich zur 200. Sendung?
Weiß ich nicht. Da muss ich drüber nachdenken. Ich bin so ein schlechter Partner, es ist fürchterlich.
Ihr könnt ja nochmal drüber nachdenken. Wir feiern heute die 200. Sendung von Mare Radio. Das war der Gründer und Chefredakteur der Zeitschrift Mare, Niklaus Gelbke. Vielen Dank.
Danke.
Mare-Radio-Hörer, die kennen das, wenn wir einmal im Monat auftauchen, dann geht es ja auch mal um auf den ersten Blick abseitige Themen. Schweinereien hatten wir mal als Titel und da haben wir zum Beispiel über die skrupellosen Machenschaften von Unternehmen berichtet, denen im Kampf um die Rohstoffe der Meere keine Schweinerei zu viel ist. Oder Gerüche, da haben wir dann unter anderem erfahren, warum die Duftnote Meeresbrise eigentlich so beliebt ist bei Reinigungsmitteln und Duftbäumchen fürs Auto. Aber manchmal mögen wir es dann auch direkt und rustikal und so hieß eine Sendung einfach nur Fische. Kerstin Burlage, die hat sich damals überlegt, wie es sich wohl anfühlt, wenn man als roter Neon in einem Aquarium leben muss und sie hat sich dann dieser Verwandlung unterzogen.
Nein, beklagen will ich mich nicht. Jetzt nicht mehr, denn schließlich hat das Sehen auch etwas für sich, wenn man sich erst mal dran gewöhnt hat und wenn das Sichtbare erträglich ist. Was ich hier erblicke, ist annehmbar. Grüne Blätter, die sich leicht hin und her bewegen, Felsbrocken, ein paar friedliche Diskusbarsche und natürlich mein Schwarm. Ein Riesenschwarm. Fast 100 kleine rot-blau schillernde Fische sind wir inzwischen wieder. Die knalligen Farben meiner Schwarmkollegen waren früher das Einzige, was ich sehen konnte, zu Hause im Amazonas. In Wasser, braun wie Kaffee, schwammen wir dort, konnten nur etwa 2 Zentimeter weit blicken. Aber weil wir so schön leuchten, haben wir uns trotzdem nie verloren, bis wir auseinandergerissen wurden. Jemand fing mich und ein paar Kameraden ein und plötzlich fanden wir uns wieder in klarem Wasser, in einem Plastikbeutel. Was für eine Qual, im lichtdurchfluteten Wasser zu schwimmen und nichts zu sehen als Tüte hinter Tüte und in jeder Fische eingesperrt. Ein Styropordeckel kam über uns und es wurde wieder dunkel. Ruckelte und rappelte aber nun ununterbrochen 2 Tage lang, bis plötzlich der Deckel wieder aufgemacht wurde und im nächsten Moment fand ich mich in einem seltsamen Glaskasten wieder, in einer endlosen Reihe von Glaskästen mit Fischen darin. Das Innere meines Glaskastens erschien mir öde. Ein bisschen Kies am Boden, die gefiederten Blätter einiger Pflanzen und ein Stück braune Wurzel, mit der ich nichts anfangen konnte. Aber dann sah ich es. Es sah auf den ersten Blick aus wie das Ungeheuer, das ich aus dem Amazonas kenne. Oder besser gesagt, wie dessen Kopf. Es rührte sich nicht. So traute ich mich irgendwann, näher heranzuschwimmen. Und was war es? Eine Attrappe! Ein grünlich-grauer Plastik-Krokodilskopf mit blauen Zähnen. Was für eine Farce und dazu noch eine so abscheuliche. Sofort sehnte ich mich nach meinem kaffeebraunen Amazonaswasser zurück. Diese Sehnsucht sollte noch größer werden, als plötzlich das Gesicht eines Mädchens vor der Glaswand auftauchte. Sie zeigte auf mich und meine verbliebenen Kameraden. Im nächsten Moment wurden wir aus dem Kasten geholt und wieder in eine Plastiktüte gesteckt. Kurz darauf fanden wir uns in einem neuen Glaskasten wieder. Die Hölle, das wusste ich sofort. Hier war alles aus Plastik, sogar die Pflanzen. Und natürlich der Totenkopf. Ihn sah ich als erstes. Er glotzte mich aus einer Ecke des Aquariums dumpf an. Ihm gegenüber saß auf einem Plastikast eine Plastikeule und stierte zurück. Das Schlimmste aber war diese hell erleuchtete weiße Kugel in der Mitte, aus der unentwegt kleine Blasen aufstiegen und mich nervös machten und kein Ort, um sich zu verstecken. Wie war ich dieses Mal dankbar, als wir wieder herausgefischt und eingetütet wurden. Das Mädchen hatte keine Lust mehr, sich um uns zu kümmern und so zogen wir um ins städtische Aquarium. Hierher zwischen wiegende Wasserpflanzen und echte Felsbrocken. Ich will nicht sagen, dass es hier besser ist als im kaffeebraunen Amazonas, aber immerhin, ich habe wieder einen richtigen Schwarm und weiter sehen zu können als 2 Zentimeter ist an diesem Ort zumindest erträglich.
Kerstin Burlage war für uns für die Sendung Fische als roter Neon in einem Aquarium unterwegs. Ob wir sie auch hätten überzeugen können, sich mal in einen Kangalfisch, auch bekannt als rötliche Saugbarbe bzw. Knabberfisch hineinzuversetzen? Na, ich bin nicht ganz sicher. Stefan Pulz, der die Füße sowieso nicht gut stillhalten kann, der hat sich für unseren Themenschwerpunkt Genüsse nach Bremerhaven aufgemacht, um sich einer ganz besonderen Pediküre hinzugeben.
So, jetzt sind mir die Füße erstmal eingeweicht worden und werden abgetrocknet. Das ist schon mal sehr angenehm. Wo nehme ich jetzt Platz?
Da oben bitte.
Ah, hier, ja, genau. Jetzt setze ich mich etwas höher. Direkt kommen die Fische und hängen sich an die Füße. Und man muss sagen, es kitzelt doch sehr. Die sind so 2, 3, 4, 5, 6 Zentimeter groß. Haben die eigentlich Zähne?
Nein, die haben gar keine Zähne.
Also sie sind nicht mit den Piranhas verwandt?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Karpfenfamilie.
Ich habe jetzt ungefähr so 20, 30 kleine Fische an jedem Fuß. Ist es manchmal auch so, dass sie keinen Appetit haben?
Nein, nein, es gibt sowas nicht.
Wenn die in freier Wildbahn leben, dann ist es ja normalerweise so, dass nicht immer ein Mensch vorbeikommt und einen Fuß ins Wasser hält. Was fressen die dann?
Alles mögliche, Reste, Mückenlarven, alles, was so in Natur gibt.
Wenn man die Füße überhaupt nicht bewegt, wird es doch irgendwann sehr, sehr kitzelig. Wenn man so ein bisschen mit den Füßen wackelt, dann geht es. Dann gehen sie wieder ein bisschen weg. Was meinen Sie denn, wer hat hier mehr Genuss? Die Menschen, die den Fuß ins Wasser halten oder der Fisch, der am Fuß knabbert?
Ich bin der Meinung, dass alle beide Parteien sind hier einig. Die Fische machen das sehr, sehr gerne und die tun das, weil das Spaß macht. Die sind sehr neugierig und die befreien Füße oder Haut von Hautpartikeln.
Dann sind jetzt die Hautpartikel von den Füßen soweit abgeknabbert, dann sind wir jetzt fertig. Es ist kein Fisch mit rausgekommen. Ist es schon mal passiert, dass ein Fisch sozusagen sich festgebissen hat und hängen geblieben ist?
Ja, an die Kunden, die nicht bezahlt haben.
Und das sind jetzt die ausgewachsenen Fische?
Das sind ausgewachsene Fische, sehen Sie selbst. Das ist 15 cm so ungefähr.
Und wenn man jetzt bei diesen großen 15 cm Fischen, wenn man da jetzt die Hand reinhält, was passiert dann?
Finger ist ab.
Nein, das glaube ich nicht.
Aber ich möchte ganz gerne probieren.
Ah, sie kommen alle und knabbern. Ja, tatsächlich, jetzt knabbern sie an den Fingern. Bei so großen Fischen ist das schon komisch, wenn man da jetzt so den Finger reinhält. Das ist, ja, guck an. Jetzt sind fast alle Fische sind jetzt hier bei meiner Hand, sind alle links oben in der oberen Ecke des Aquariums und knabbern alle mal an den Fingerspitzen, dann wenden sich wieder ab, lassen den nächsten ran. Das fühlt sich auch nicht, es ist ein bisschen intensiver als bei den Kleinen. Aber die Hand ist noch dran, gut, Dankeschön. Kann man riskieren.
Unerschrocken im Auftrag für Mare Radio unterwegs. Stefan Pulz war vor gut 10 Jahren zur Fischpediküre in Bremerhaven. Für unsere heutige Ausgabe sind wir ein bisschen von gestern, denn wir haben die vergangenen 199 Sendungen Revue passieren lassen. Und als wir überlegt haben, an was wir uns so erinnern, da sagte ein Kollege in der Runde, da war doch mal irgendwas Ekliges. Und sofort haben alle anderen so im Chor gesagt, die Hygienekontrolle. 12 Jahre ist es her, als Moderatorin Silke Behl sich für die Sendung Tiere aufgemacht hat, auch die allerkleinsten Vertreter aus der Gattung Igitt an Bord eines Schiffs aufzustöbern. Denn wenn die der Achtung, Seehafengesundheitsaufseherin Susanne Krack unter die Lupe kam, da wurde einfach kein Pardon gegeben. Also ab zur Ungezieferkontrolle.
Eigentlich, Frau Krack hat dieses Schiff ja schon einer Test, aber Sie gucken sich dennoch um.
Bestimmte Nationalitäten sind einfach bekannt und dieses Schiff ist sehr alt, 22 Jahre alt. Die Kombüse macht einen sauberen Eindruck.
Ja, hier sind nur
auch so ein paar Fliegen.
Ein paar Fliegen, ja.
Ist nicht zu sehen, das ist kein Anhalt für La Cucaracha, was auf Deutsch Kakerlaken heißt.
Ja.
Jetzt würde ich mir gerne noch mal eben einmal die Provianträume angucken. I would like to see the provision rooms. Yes. Provision hier inside. Was ist das?
Klebkränchen. Das ist Brot. Mhm. Ah ja, da hat sie Brot drin. Hier würde man eher meinen, dass das schon mal möglich wäre, dass sie einfach was rumkriegt, was man eigentlich nicht in der Vorratskammer haben möchte. Da ist einiges ausgelaufen in der Tiefkühltruhe. Da liegt ein bisschen Hackfleisch klebt überall und ein paar Bohnen, andere Lebensmittel, fliegt da alles ein bisschen lose rum. Da müsste man schon aufpassen. Was hat er denn da noch?
Hier weise ich Ihnen jetzt an, dass er einige Lebensmittel, die ein bisschen verdorben sind, bitte wegtun möchte. Hier, you see it. Huh?
Okay, okay.
You can throw it away, because it's not so good when you eat it. So it's so long time.
We will do it, yes.
And also clean it here inside.
Yeah.
Because it is very dirty.
Yeah.
Who's responsible here? Who's responsible?
Yes, cook.
She? A cook?
Yes.
Where's the cook? Bring me the cook.
Накапала и замерзла.
She have to clean it immediately.
Okay. We will do it immediately.
Yes. Schwimmt Fleischsaft
so
in
you
der
can translate it to her because it's not okay.
Tiefkühltruhe.
So I don't agree
das
with
sieht
it, you know?
Nicht angenehm aus. Das ist wirklich gesundheitsgefährdend, okay, was man hier angucken kann. Klappe zu. Nächste Klappe auf.
Because if you come the next time to Bremen and you would like to have a certificate and we will find like this,
also,
then
Das nächste Mal gibt es hier kein Attest für dieses Schiff, wenn diese Kühlschränke, die Gefrierschränke, der Vorratsraum so aussieht wie jetzt. Frau Krack ist wirklich nicht besonders amüsiert.
Wow, ai ai, Captain Silke Behl unterwegs mit der Seehafengesundheitsaufseherin Susanne Krack. Seeluft macht hungrig und weil Mare Radio schon seit 199 Sendungen auf den Meeren herumschippert, ist der Appetit heute gewaltig. Captain Cook alias Hans Helge Ott ist also einmal mehr gefordert, war aber nicht zu überzeugen, auf einem Buffet in Größe eines Containerschiffs nochmal alles aufzufahren, was er seit der ersten Sendung angekocht und an kulinarisch maritimen Geschichten erzählt hat. Auch aus einer Torte springen wollte er partout nicht, aber Torte, das muss sein. Da kann die Mare Radio Crew dann auch mal stur sein. Auftritt Captain Cook heute also mal von, Backbord.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Erstens kann ich nicht backen. Zweitens mache ich mir nicht so viel aus Süßkram. Hängt ja vielleicht zusammen. Drittens, was hat denn bitteschön eine Torte mit dem Meer zu tun? Die Lösung ist, wie ich bald merkte, ganz einfach. Wir machen erstens eine Torte, die nicht gebacken wird. Zweitens ist sie nicht süß. Und drittens ist Fisch drin. Eine Fischtorte, alles klar? Ja, was jetzt wohl in Ihrem Kopf vorgeht. Denken Sie gerade Schwarzwälder Kirsch mit Krabben ohne Kirsch oder Sacher mit Heilbutt? Laufen Sie nicht weg, es ist halb so schlimm. Unsere Torte besteht aus Lachs, Frischkäse und Weißbrot und wird so ungefähr wie die Kekstorte unserer Jugend gemacht. Der kalte Hund, wie man das damals nannte. Und darum heißt unsere Lachstorte jetzt kalter Neptun.
Wow!
Sie brauchen ein frisches Kastenweißbrot, mindestens 600 Gramm Frischkäse, 200 oder 300 Gramm Lachs, Räucherlachs oder Krawattlachs in Scheiben und ein bisschen Material zum Dekorieren. Vielleicht Lachskaviar oder gekochte oder geräucherte Garnelen. Aal- oder Forellenfilets gehen auch. Und Sie brauchen eine Backform, so groß wie das Kastenweißbrot. Und so geht es los. Sie schneiden von dem Weißbrot Boden und Deckel und rundherum alle Rinden ab. Den weichen Kern schneiden Sie in Scheiben, aber nicht wie sonst, sondern der Länge nach quergeschnitten. Also nochmal so, als wollten Sie Deckel oder Boden abschneiden. Jede Scheibe 1 bis 2 cm dick. Das gibt so 3 bis 4 Scheiben. Dann rühren Sie den Frischkäse mit Gewürz an. Ich habe Meerrettich und Kapern genommen, die prima zusammenpassen. Es geht aber auch zum Beispiel Currypulver oder Senf. Senf passt gut, wenn Sie Krawattlachs haben. Machen Sie es einfach nach Ihrem Geschmack. So, und jetzt legen Sie Boden und Wände der Kuchenform mit Alufolie aus. Dann bestreichen Sie eine der langen Weißbrotscheiben mit einem Teil der Frischkäsemasse und legen Sie mit dem Käse nach oben in die Form. Da kommt jetzt eine Schicht Lachs drauf und die nächste Brotscheibe mit dem Käse nach unten darauf, sodass der Lachs von Frischkäse umgeben ist. Dann kommt jetzt wieder Frischkäse und Lachs drauf und so weiter, bis Sie oben angekommen sind. Machen Sie ganz oben noch keinen Frischkäse drauf, sondern schließen Sie alles mit Alufolie ab und stellen es 24 Stunden in den Kühlschrank, möglichst weit unten, wo es kalt ist. Am nächsten Tag nehmen Sie den Ziegel aus der Form, pulen die Alufolie ab und bestreichen ihn oben und an den Seiten gleichmäßig mit dem Rest der Frischkäsemasse. Theoretisch ist die Torte jetzt fertig, praktisch müssen Sie sie noch dekorieren. Wenn Sie geschickt sind, dann können Sie die Seiten vielleicht mit Sesamkörnern bestreuen oder mit in der Küchenmaschine zu Bröseln gemachtem schwarzem Pumpernickel. Und obendrauf die Garnelen oder Kaviar oder dünne grüne Streifen von der Lauchzwiebel oder Paprikawürfel in Rot, Gelb und Grün, denken Sie sich was aus. Das gibt dann scheibenweise serviert eine wundervolle Vorspeise. Ein kleiner Salatpuschel daneben und Ihre Gäste liegen Ihnen zu Füßen. Na und ein bisschen was Besonderes soll es ja auch sein, wenn eine so schöne Sendung wie unsere Geburtstag hat, oder? Herzlichen Glückwunsch, Mare Radio.
Glückwunsch zurück an den Küchenkapitän, der uns von der ersten Stunde an durch dick und dünn gekocht hat. Die genaue Anleitung zum Nachmachen dieser, ich darf es mal so sagen, wirklich köstlichen Lachstorte, die finden Sie wie immer online auf bremen2.de und detailliert in Bewegtbildern auch auf unserer Bremen 2 Facebook-Seite und auf Instagram. Ja, in über 16 Jahren, da hat sich bei uns doch eine Menge angesammelt. Das ist das gleiche wie in jedem anderen Haushalt auch. Sie kennen das beim Aufräumen aufräumen vom Keller. Man findet dann Kanweckrams und Kostbares. Als wir für diese Jubiläumsausgabe unsere prall gefüllte Mare Radio Archiv Seekiste durchstöbert haben, da sind wir natürlich auch mal auf etwas gestoßen, was so mit der Zeit Algen angesetzt hat. Aber dann ist da eben auch dieses Regal mit den Trophäen. Das sind Beiträge, die für immer mit dem blauen Band der Mare Radio Redaktion geschmückt bleiben werden. Stefanie Peschs Recherche, ob Entenhausen eigentlich am Meer liegt, gehört für uns unbedingt dazu. Folgen Sie ihr bitte unauffällig.
Wir befinden uns hier mitten im beschaulichen Entenhausen. Zur Linken eine Reihenhaussiedlung, rechts durch die Bäume sieht man Bunker. Ach nein, das sind die Geldspeicher von Dagobert Duck. Aber ein Strand oder ein Hafen? Bisher kein Hinweis darauf. Ah, da kommt jemand, den man fragen kann. Donald Duck. Hallo, Donald.
Hallo.
Sag mal, gibt es hier einen Hafen? Hm, scheinbar eine blöde Frage. Kannst du uns denn mal hinbringen? Ich hoffe, er kennt den Weg. Schon gut, schon gut. Entschuldigung. Da lang? Hier? Na gut, einfach mal hinterher watscheln. Einmal links, einmal rechts um die Ecke. Mal sehen. Hoppla. Aha, tatsächlich. Schiffe. Es gibt also einen Hafen. Das ist ein entscheidender Hinweis. Entenhausen liegt tatsächlich am Meer. Oh nein, Donald, pass auf. Naja, als Ente sollte er schwimmen können. Oder etwa nicht?
Es handelt sich ja hier gar nicht um echte Enten. Es handelt sich ja hier um einen parallelen Weg der Evolution.
Ja, Sie sind das, Frank Schätzing. Was heißt das denn? Keine echten Enten? Ja, wo sind wir denn dann?
In dieser, ich schätze, dass es sich hier um Paralleluniversum handelt, ist eben nicht der Mensch die beherrschende Spezies geworden, sondern da haben sich eben die Vögel und die Hundenasigen zu intelligenten Spezies entwickelt.
Aber die Sprache, die Landschaft, irgendwie vermutet man Entenhausen doch irgendwo an der amerikanischen Küste. Fragt sich nur, wo genau? Ostküste oder eher Westküste?
Ah, für Westküste spricht das Klima beispielsweise. Für Westküste spricht das sehr indianisch geprägte Hinterland. Es gibt viele Geschichten, wo Donald und die Neffen in die Wüste fahren oder wo sie indianische Pfeilspitzen sammeln.
Also Kalifornien? Sieht aus, als hätten Sie Zweifel, Herr Schätzing.
Ich habe festgestellt, dass eben ein sehr hohes Aufkommen an Pottwalen in diesen Geschichten zu erkennen ist. Und das wiederum, meine ich, deutet eher auf den Nordatlantik hin, sodass ich eher auf sowas wie Boston tippen würde.
Gut, dass Frank Schätzing sowas weiß. Sonst hätten wir uns von Tick, Trick und Track das schlaue Buch leihen müssen, das vom Fähnlein Fieselschweif. Die Schiffe hier im Hafen scheinen übrigens alle Dagobert Duck zu gehören, der reichsten Ente der Welt. Dampfer, einige Yachten, ein Wikingerschiff, kleinere Ausflugsboote. Wirkt aber alles so sauber hier. Dabei sind Hafenstädte doch meistens schmuddelig und etwas verrucht.
Ja, das Verruchte wird ja durch die Panzerknacker symbolisiert. Dann gibt es natürlich auch noch andere Gangster, dubiose Gestalten, die da auftauchen. Also das hat schon alles, atmet schon so ein bisschen das Odeur der klassischen Hafenstadt.
Apropos Hafenstadt, warum trägt Donald übrigens einen Matrosenanzug? Oh, Vorsicht, Herr Schätzing, da kommt... Das ist Gustav Ganz auf einem Motorboot. Er hat Donald im Schlepptau. Oh nein, das sieht nicht gut aus für Donald. Ich mache mir etwas Sorgen. In der Geschichte Die Schrecken der See wäre Donald schließlich mal fast ertrunken.
Selbst wenn Sie ein Schwimmvogel sind, wenn Sie mitten auf dem Ozean über Bord getrieben werden, dann können Sie sich das Gefieder einfetten noch und noch. Also irgendwann ist dann Schluss, dann saufen Sie auch ab. Aber tatsächlich schwimmen diese Enten ja anders. Donald zieht sich ja, wenn er ins Wasser geht, auch mitunter einen geringelten Badeanzug an. Und er krault ja.
Oh, tatsächlich. Da kommt Donald angekrault. Hey Donald, alles klar? Herr Schätzing, Sie wollten noch was über Entenhausen sagen.
Naja, das ist ja eine prosperierende Stadt, die ihren Wohlstand natürlich auch dem Seehandel verdankt und da auch entsprechend viele Arbeitsplätze zu bieten. Aber Donald, der ja eigentlich notorisch auf Jobsuche ist.
Nicht Donald, nicht schubsen. Herr Schätzing. Ach naja, ich glaube, der kann schwimmen.
Entenhausen liegt am Meer und Donald Duck gackert sich einen ab über den ins Wasser gefallenen Frank Schätzing. Ein Highlight aus 199 Mare-Radio-Sendungen von Stefanie Pesch. Ja, es gibt vieles, was sich für uns in dieser Zeit verändert hat, aber einiges ist natürlich auch geblieben. Zum Beispiel unser Mare-Rätsel, bei dem Sie seit eh und seit je ein Jahresabonnement der Zeitschrift Mare und ein Buchpaket mit Romanen und Sachbüchern aus dem Mare-Buchverlag gewinnen können. Und beides bekommt der Gewinner der Juli-Sendung. Da hatten wir gefragt, wie hoch sollen die Gebäude in der geplanten Wasserstadt in Dubai mal sein? Die richtige Antwort, 750 Meter, wusste Andreas Werder aus Elm in Bremervörde. Viel Vergnügen damit. Ja, und manchmal geben wir auch eine kleine Besonderheit obendrauf. Und weil die 200. Sendung an sich natürlich eine Besonderheit ist, hat der Gewinner oder die Gewinnerin diesmal einen Wunsch frei. Sie dürfen sich nämlich ein Thema wünschen, das wir hier von Mare Radio dann umsetzen wollen. Unsere Frage, die führt uns jetzt nochmal eben an Entenhausen an der Ente. Und Sie wissen ja nun, dass das Duckdorf am Meer liegt. Aber wann wurde eigentlich der erste Stadtplan von Entenhausen veröffentlicht? Den gibt es nämlich. Wenn Sie das wissen, dann schreiben Sie uns bitte eine Mail an mare-radio@radiobremen oder eine Postkarte an Radio Bremen, Mare Radio, Postfach Bremen. Bitte Ihre Adresse nicht vergessen. Ein Sendeschluss ist diesmal der 2. September. Viel Glück. Wenn wir heute mit Seeleuten sprechen, dann ist kaum noch davon die Rede, dass die Sehnsucht nach fernen Ländern verspüren, dass das also der Grund dafür ist, zur See zu fahren. Denn jeder, der berufsmäßig auf den Weltmeeren unterwegs ist, weiß, Zeit, um an Land zu gehen, um die Hafenstädte zu erforschen, die hat man einfach nicht mehr. Anfang der 50er Jahre war das natürlich noch anders. Da konnten Seeleute auch mal tagelang von Bord gehen. Und viele haben dann Souvenirs mit nach Hause gebracht. Ob das immer auf legalem Wege geschah oder ob das aus heutiger Sicht alles so angemessen war, das kann man bezweifeln. Die Mitbringsel, die wurden dann jedenfalls in einem Laden abgegeben, der heute noch als Museum und Raritätenshop existiert. Harrys Hafenbazar in Hamburg. Und diesem Laden hat Silke Behl im Jahr 2012 für unsere Sendung Fundstücke mal einen Besuch abgestattet.
St. Pauli, Ecke Balduinstraße, Erichstraße und hier ist Harrys Hafen. Harrys Hafenbazar gibt es seit 1954. Seitdem kommen Seeleute aus der ganzen Welt mit kuriosesten Dingen hier zum Hafenbazar, um so ihre Heuer aufzubessern. Heute ist das ein Museum und wir warten auf Dr. Boos, der dieses Museum seit einiger Zeit leitet.
Und ich bin der Harry. Im Hafen wird nämlich du gesagt.
Und hier ist alles wirklich richtig verbarrikadiert, weil hier einiges an Kostbarkeiten lagert, oder?
Ja, genau genommen sind es 365.464 Gegenstände, die seit jetzt 60 Jahren von Seeleuten aus der ganzen Welt hierhin gebracht worden sind.
Gehen wir mal rein.
Ist es so eng?
Ja, man kann sich wirklich kaum noch bewegen in diesem Durcheinander, kann man wirklich sagen.
Im amerikanischen Reiseführer steht die größte Rumpelkammer der Welt.
Dem kann man nur zustimmen. Gehst du vor? Wir können nur hintereinander gehen, weil es hier so sehr eng ist. So, jetzt halten wir hier mal kurz an. Hier sind eine ganze Menge Masken und jetzt verraten wir noch was. Aus dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt ist auch so etwas wie ein Medizinmann geworden.
Durch meine Erfahrung in Afrika, genau genommen in Äthiopien, wo ich die ersten traditionellen Heiler kennenlernte, beeindruckt war von ihrem Können, habe ich dann später in den Anden bei den Inkas noch eine weitere Ausbildung zum Medizinmann gemacht und finde hier im Hafenbazar viele Objekte, Gegenstände, aber auch sehr viel Energie, die zur Heilung beitragen können.
Was sehen wir denn hier zum Beispiel?
Songemasken. Und darunter ist ein Zettel. Diese Masken dienen zur Heilung leichter psychischer Störungen.
Vieles hier ist versehen mit magischen Kräften, würde ich meinen. Masken haben ja immer auch diese Funktion in sehr vielen Kulturen. Ihr habt auch einiges hier im Hafenbazar aus dem Voodoo-Kult. Wie verhindert man eigentlich, dass diese Energien negativ wirksam werden?
Es gibt eine Regel unter Medizinfrauen und Männern oder Schamanen, dass wenn es über den Ozean getragen, gefahren, gebracht worden ist, dass die dann das Objekt verlassen haben.
Komm, gehen wir mal weiter. Harry, du hast mir eben erzählt, es gibt ja auch ganz große Gegenstände. Soll ich mal hier durchgehen? Da muss ich ein bisschen bücken und sehr, sehr vorsichtig sein. Irgendwo haben wir doch hier eine komplette Giraffe.
Jetzt kommen wir in den Raum mit der Giraffe. Auch ein Gorilla ist da zu sehen, ein Schwan schwebt darüber.
Aber also die Giraffe ist, würde ich mal sagen, 2,50 hoch ungefähr?
Die ist 2,80 Meter hoch und es war schwierig, die hier in den Raum reinzubekommen.
Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Ein Seemann, der eine 2,80 große Giraffe hier in Harrys Hafenbazar geschleppt hat.
damals muss man sich ganz andere Seefahrt vorstellen. Heute kommt alles in Containern, es gibt kaum noch deutsche Seeleute. Aber damals waren es deutsche Seeleute, die auf Holzschiffen die Sachen getauscht haben gegen meist auch Naturalien wie Schnaps, Whisky, Zigaretten. Und hier dann die Balduin-Treppe hochgetragen haben und dem Harry verkauft haben, um so ihre Heuer aufzubessern.
Wir haben die Giraffe hier, dann haben wir einen ausgewachsenen Gorilla und dann haben wir einen kleinen Hai auch dabei.
Das ist ein Weißspitzenriffhai und kommt ganz gewiss aus dem Meer.
Auch das dürfte man heute wahrscheinlich nicht mehr so ohne weiteres hier aufhängen nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen. Aber die Dinge, die wir jetzt hier gesehen haben, die Fundstücke, sind schon sehr lange in Harrys Hafenbasar. Wollen wir mal wieder rausgehen aus dieser Tierecke?
Jetzt gehen wir in die Nautiquitäten.
Nautiquitäten, die maritimen Antiquitäten. Da müssen wir uns hier noch mal ein bisschen bücken. Da sehe ich eine wunderschöne Glocke. Was ist das denn?
Zur Begrüßung,
das war eine Schiffsglocke und zwar eine Schiffsglocke von?
Die ist von der Gorch Fock. Da habe ich auch noch eine Truhe, in der ich noch nicht weiß, was oben drin ist, aber Gorch Fock beschrieben 1958.
1958 und du weißt noch nicht mal, was in dieser Truhe drin ist?
Nein, ich muss ja auch noch ein paar Schatztruhen hier haben und ein paar Überraschungen für die Zukunft.
Was haben wir denn noch hier?
Was mir noch äußerst gut gefällt, sind die schönen Galionsfiguren.
Ja, hier haben wir einen Neptun.
Einen Neptun, genau, zu erkennen an dem Hintergrund, an der Rückseite.
Ja, das heißt, das ist hier eine richtige Galionsfigur, die ist abmontiert worden von einem Schiff, oder?
Richtig. Eine richtige Galionsfigur zeichnet sich aus, dass sie überhaupt auf dem Schiff gefahren ist. Und die war montiert, das sieht man an der geraden Fläche, die sie haben muss und an den Resten der Verschraubung.
Das heißt, da hat irgendein Seemann, um seine Heuer aufzubessern, diese Galionsfigur mal kurzerhand abgeschraubt oder er handelt irgendwo in einem Hafen. Ganz legal ist das dann ja auch nicht.
Oder das Schiff hat abgetakelt.
Mhm. Kommen denn eigentlich jetzt immer noch auch zu dir Seeleute, um etwas zu verkaufen, etwas anzubieten?
Es kommen noch Seeleute, aber es kommen wesentlich weniger als früher. Also die Blütezeit des Sammelns von Harry Rosenberg, die ist sicherlich vorbei.
Allein wenn man diesen Gang hier einmal runterguckt, ja, vom Boden bis zur Decke, hängt alles voll mit den kuriosesten Fundstücken.
Für mich ist es dann wirklich Kunst der Völker. Es ist jeder Kontinent mindestens vertreten, aber vielleicht auch jedes Land. Für mich ist es die ganze Welt in einem Mikrokosmos in Hamburg auf St. Pauli.
Silke Bilds Besuch in Harrys Hafenbasar in Zeiten, als der Begriff Maske noch so ganz anders konnotiert war. Seit ein paar Jahren ist der Laden übrigens in der Hafen City am Sandtorkai zu finden. Harrys Hafenbasar. So, ich finde, es ist Zeit, jetzt mal ein Geständnis abzulegen, heute anlässlich unserer 200. Ausgabe von Mare Radio. In unserer Mare Radio Crew, da sind wir wirklich alle so echte Meermenschen, die sich gern am Meer aufhalten, sich für die Belange, Zustände, Probleme und Geschichten der Ozeane wirklich sehr interessieren und im Lauf der vielen Jahre auch so ein bisschen Wissen angehäuft haben. Aber nur eine Kollegin ist wirklich seetüchtig. Mechthild Müser ist passionierte Seglerin, die uns Schwärmern gerne mal mit ihrem fachkundigen Rat zur Seite steht und dass sie dann beim Vieren und Fändern und was man sonst noch so alles tut an Bord trotzdem noch das Mikrofon für uns halten kann. Alle Achtung! 2008, da hat sie eine Tour von Island nach Grönland unternommen und diese Eindrücke hat sie für uns mitgebracht.
Wir liegen im Hafen von Bíldudalur in den Westfjorden Islands und warten. Warten darauf, dass der Starkwind nachlässt und wir auf dem Weg an die grönländische Ostküste nicht allzu sehr durchgeschüttelt werden. Einen Tag später zeigen die Windprognosen auf dem Monitor, dass wir starten können.
Für heute sieht es tatsächlich so aus, dass wir hier sehr schwachen Wind haben. Eher müssen wir damit rechnen, dass wir wenig Fahrt machen, was uns aber auch gut passt, weil wenn wir sowieso Eisausguck halten müssen, dann ist es natürlich viel besser, da nicht mit 10 Knoten durchzudonnern und Sachen zu übersehen, sondern eher vielleicht mit 4 oder 5 Knoten in die Richtung uns zu bewegen.
Der Morgen ist frisch, die Luft unglaublich klar, Wolkenfelder in der Ferne. Bevor wir zur großen Fahrt ansetzen, angeln wir noch ein paar Dorsche. Der größte misst 1 Meter. Beim Filetieren an Deck sind wir umlagert von gierigen Eissturmvögeln.
Ha ha ha!
Die Silhouetten der isländischen Basaltberge verschwinden langsam. Der Himmel bedeckt sich, Nordostwind kommt auf und als wir den Polarkreis kreuzen, liegt die Wassertemperatur nur noch bei 5 Grad. Bald, so frotzeln wir, wird der Kühlschrank der wärmste Platz unter Deck sein. Als die Wassertemperatur auf 2 und die Lufttemperatur auf 4 Grad sinkt, wissen wir, dass wir im kalten Ostgrönlandstrom angekommen sind. Jetzt heißt es, auch noch die dritte Lage Thermounterwäsche anziehen. 2 Paar Handschuhe, 2 Paar dicke Socken. Wer Wache an Deck hat, vermummt sich völlig und wirft die Rettungsweste über. Nur an Figur und Augenschlitzen ist noch zu erkennen, wer am Ruder steht. Und dann, in den frühen Morgenstunden, taucht 100 Seemeilen vor der grönländischen Küste aus dem Nebel der erste Eisberg auf. Fast transparent und spitzkantig wie ein Backenzahn.
Wenn wir so circa 50 Meilen vor der Küste sind, werden wir Eiswachen gehen müssen. Das heißt, jemand von jeder Wache muss am Mast am sinnvollsten stehen und die Situation beobachten. Insbesondere auch dann, wenn, und damit müssen wir rechnen, wir schlechte Sicht haben.
Der nächste Eisberg begegnet uns 5 Stunden später. Im dichten Seenebel war er zwar erst nicht zu sehen, dafür aber zu hören, weil die Wellen an ihm hochschlugen. Und dann ein kleines Wunder. Am Vormittag hebt sich der Nebel wie der Vorhang einer Theaterbühne und die wild gezackte, kahle Felsenküste Grönlands kommt in Sicht. Unter einem Himmel in fast unwirklichen Blautönen, von zartem Bleu bis zu kräftigem Tintenblau. Je mehr wir uns der Küste nähern, umso größer und imposanter wird die Parade der Eisberge, die majestätisch gen Süden ziehen. Hier eine Sphinx, da eine Kathedrale, dort ein riesiger Schwan. Bei 68 Grad nördlicher Breite stoßen wir auf eine Gletscherbucht voll Eisscherben.
Das ist ja irre, man kann sich überhaupt nicht losreißen, man kann überhaupt nicht weiterfahren, finde ich.
Das ist fast gar nichts von Grönland, was wir jetzt sehen. Das ist nur der Anfang. Und das hält uns schon so fest. Diese verschiedenen Blaus, ne? Dieses ganze Knistern, das ist all die eingeschlossene Luft.
Einen Fuß an Land zu setzen, ist hier unmöglich. Die Sicht verschlechtert sich, während wir entlang der Küste südlich gehen. Am Nachmittag des nächsten Tages dann der Schock. Bei 20 Knoten Wind und hoher See schlägt das Großsegel Back und der Großbaum bricht. Soll's das schon gewesen sein mit Grönland? Zum Glück nicht.
Carol hat entschieden, ist egal jetzt, die letzten 70 Meilen nach Amasalik, die schaffen wir auch noch. Und vielleicht müssen wir die 70 Meilen irgendwann teuer aufkreuzen, aber das werden wir dann gerne tun, weil wer war schon mal auf Grönland?
Allein mit dem Vorsegel schaffen wir es tatsächlich nach Tassilaq auf Amasalik. Mit 1600 Einwohnern, sozusagen die Metropole der ostgrönländischen Küste. Sonne, Mücken, Gebell von Schlittenhunden. Und endlich mal wieder eine warme Dusche. Wir umrunden die Insel Amasalik am ersten Tag mit Nieselregen, am zweiten aber bei strahlendem Sonnenschein im Sermelik-Fjord, der uns glatt den Atem verschlägt. In diesen Fjord kalben nämlich allein 5 Gletscher. Unversehens sind wir im Reich der Schneekönigin gelandet.
Machen wir jetzt ein Eisfeld.
Ein Eisfeld kommt, langsamer.
Unsere Fahrt, ein langsames Vortasten durch einen gigantischen Skulpturenpark aus Eis. Ein Mann auf der ersten Saling im Ausguck, einer am Bug, genaue Anweisungen für den Steuermann. Und, was natürlich nicht fehlen darf, echtes Gletschereis für die Drinks.
Für Whisky on the Rocks mit 1000-jährigem Gletschereis, selbst vom Eisberg abgeschlagen.
Entschlossenheit und Aufbruchstimmung, beides brauchte Stefan Pulz, als wir ihn mal baten, für uns doch mal eine kleine Reise zu unternehmen, die nicht so alltäglich ist. Also jetzt nicht ans Rote oder Schwarze Meer sollte er fahren, sondern mal was ganz Neues entdecken. Und das hat er dann auch gemacht. Er brachte dann einen richtigen Geheimtipp zurück für alle, die nicht so sehr auf Massentourismus stehen.
Wer zum ersten Mal am Ufer des grünen Meeres steht, wird fasziniert sein. Das Wasser ist wirklich grün. Nicht so ein Grün, wie man es in der Karibik sehen kann. Hier ist es grüner, Ampelmännchengrün. Ursache dafür ist die ungewöhnliche Konzentration der Sofotales-Amöbe, vor allem im Sommer. Ein giftiges Urtierchen mit fluoreszierendem Endoplasma. Die Einheimischen haben eine andere Erklärung. Sie führen die intensive Farbe darauf zurück, dass hier einst der Weltsmaragd geschmolzen ist, der vorher alle Gebirge, alle Wüsten und alle Pflanzen beherbergt hatte. Ein Schöpfungsmythos.
Der Göttervater Varnum war zornig, weil Göttin Anima, die er sehr begehrte, den Smaragd nicht als Geschenk annehmen wollte.
Angik Nenduk ist Fremdenführer in der Provinzhauptstadt Nugen. Er vertraut uns an, dass sein Vorname so viel wie gutes Trinkgeld bedeutet. Während sonst überall in der Stadt westliche Kleidung zu sehen ist, trägt er das traditionelle Kobuk und den Wollmutz, eine unförmige Kopfbedeckung aus einem speckigen Filzstoff. Angik bringt uns zuerst in den alten Teil von Nugen. Die roten Backsteinbauten erinnern daran, dass diese Gegend einst die einzige dänische Kolonie neben Grönland war. Obwohl die Kolonialherrschaft kaum 4 Jahre dauerte, haben die Dänen deutliche Spuren hinterlassen, nicht nur in der Architektur. Der Gast findet hunderte von Straßenständen, an denen Pöllisi verkauft werden, kleine rote Würstchen, deren Verwandtschaft mit den dänischen Pölsern nicht zu übersehen ist.
Sehen Sie diese kleine Tür in der Stadtmauer, die wurde angebracht, damit wohlwollende Geister hereinschlüpfen können.
Der Aberglaube gehört hier einfach dazu. Kein Mensch würde in ein Auto steigen oder zur Arbeit gehen, ohne vorher 2 oder 3 Weihrauchkerzen abzubrennen und einige Gebete zu sprechen. Die Menschen hier leben in ihrem ganz eigenen Rhythmus. Und der wird bestimmt von Morgen und Abend, Tag und Nacht, gestern und heute, draußen und drinnen. Und natürlich von der traditionellen Musik. Jeder beherrscht die Gombel, das traditionelle Scharrinstrument. Wir verlassen die Stadt und fahren mit Angik Nenduk die Küstenstraße entlang Richtung Osten. Welliges Hügelland erstreckt sich bis zum Strand des Grünen Meeres.
Achten Sie bitte auch auf das wellige Hügelland, das sich bis zum Strand des Grünen Meeres erstreckt.
Die Fauna war früher gerade hier in der Küstenregion ungewöhnlich artenreich. Aber dann wurde das Land gebraucht für den Anbau von dänischem Schafskäse. Man brannte es großflächig ab und die reiche Tierwelt verschwand. Weit verbreitet ist heute nur noch das Meles Meles, eine ursprüngliche, wildlebende Rauhaar-Dackelart. Aber auch das Meles Meles ist bedroht. Leider glauben noch viele Menschen hier an die aphrodisierende Wirkung von Dackelschwanzextrakt. So lassen jährlich Zehntausende dieser possierlichen Tiere in der traditionellen hölzernen Dackelpresse ihr Leben. Selbst das Dorschknüppeln üben die Menschen hier noch regelmäßig aus. Es ist eine rituelle Geste der Verachtung gegenüber dem Fisch, der so dumm war, sich vom Menschen fangen zu lassen. Und wenn der Dorsch geknüppelt wird, beginnen die Männer und Frauen zu singen. Auch wir bekommen einen Dorschflegel in die Hand gedrückt und werden aufgefordert mitzutun. Essen wird gebracht, Bretter voll mit Pöllisi. Und auch vom hochprozentigen Dorschleberbrand nehmen alle reichlich. Noch bis tief in die Nacht sind die Gesänge der freundlichen Menschen vom Ufer des Grünen Meeres zu hören. Jenem Meer, zu dem einst der Weltsmaragd zerschmolz, weil der Göttervater zornig war.
Der Hau, 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 Kabeljau, unser Klassiker unter den Mare-Radio-Reiseberichten. Das Grüne Meer, eine Destination, die gar nicht Hotspot-verdächtig ist und damit eben auch absolut tauglich für Ferien in Corona-Zeiten. Denn schließlich sitzen wir alle in einem Boot. Und das bedeutet, dass wir so langsam in den Hafen einfahren. Und da hat Mare-Radio ja eine schöne Tradition, ein schönes Ritual, das sich auch nach dieser 200. Sendung nicht ändern soll. Es wird immer La Paloma gespielt, und zwar bis die Planken wanken. Und davon gibt es unendlich viele Interpretationen. Aufgabe unseres Musikkollegen Harald Mönkedijk ist ja immer wieder eine neue Version zu finden. Und übrigens im Hintergrund, da hören Sie die Crew schon das Treppenhaus raufkommen. die singen sich schon mal warm. Und Harald Mönkedieck, der sollte uns erstmal erzählen, was denn für ihn eigentlich der Zauber ist von La Paloma. Harald, falls du jetzt dagegen anreden kannst, also was ist das besondere Geheimnis für dich von La Paloma?
Es ist das Gefühl, das die Menschen haben bei diesem Lied, dass es sich an sie richtet. Es spricht ein universelles Gefühl an. Das ist die Sehnsucht, die kann ja einerseits ganz konkret sein, zielgerichtet, dann aber auch diffus, sehr sentimental. Und La Paloma besitzt da wohl einige Heilkräfte, fordert den Hörer auf, sich zu öffnen, seine Seele zu öffnen. Und die Taube kommt dazu, universelles Symbol für Freiheit, für Frieden. Und das ist ja auch ein Teil der menschlichen Sehnsucht, auch wenn man auf Plattencovern meist Möwen findet und keine Tauben. Inhaltlich ist vieles möglich mit dem Lied. Es ist in ganz unterschiedliche Bereiche gebracht worden, als politisches Lied in Mexiko, als Trauermarsch in Rumänien. Es gibt da wirklich alles Mögliche. Unterschiedliche Aspekte werden betont, Heimweh, Fernweh, alles ist da drin. Und auch die Präsentation in ganz unterschiedlichen musikalischen Milieus, von Oper bis Volksmusik. Und gereist ist das Lied letztendlich übers Meer, also von Spanien nach Kuba, von Kuba nach Mexiko, von Mexiko nach Hawaii und letztendlich von Kuba auch in die ganze Welt als Lied des Lebens, wie mal jemand gesagt hat.
Ja, und findet immer wieder den Weg zu uns hier ins Mare-Radio-Studio. Fehlt eigentlich nur noch eins, und wenn Sie uns mögen, dann bitten wir Sie doch noch kurz zu bleiben. Hier kommt nämlich jetzt gleich die Version, die die Welt nicht kennt, La Paloma gesungen. Von der Mare-Redaktion am Piano dann Harald Mönkedieck. Vorher sagt Katrin Krämer im Namen der gesamten Crew Adieu bis zur nächsten, der 201. Sendung, dann am 6. September.
Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne. Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne. Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens. Wein nicht, mein Kind, die Tränen, sie sind vergebens. La Paloma, oh weh, einmal muss es vorbei sein. Stunden der Liebe bleibt noch an Land zurück. Seemanns Braut ist die See und nur ihr kann ich treu sein. Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück.